Angefangen, was zu dem Tag heute passt. Also die Texte waren bisher alle sozusagen für die Woche gedacht. So wird es auch mit der Predigt sein. Der Predigttext ist Römer 12, Vers 9 und die folgenden. Und ich werde als erstes den Text lesen. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Amen, könnte man jetzt sagen, und ich könnte abtreten. Ihr habt ja gehört, wie es zu machen ist. Weil es sich aber gehört, dass sonntags eine Predigt gehalten wird, halte ich die jetzt natürlich auch. Ich werde aber nicht jetzt zu jedem Einzelnen was sagen, sondern ich werde ein paar Punkte rausgreifen und über die was sagen. Der erste Punkt ist: Diene dem Herrn. Römerbrief. Ist ja, aus dem dieser Text hier stammt, ist ja eigentlich der Brief der großen Begriffe. Vielleicht würde mancher sagen, eigentlich das Zentrum des Neuen Testaments oder mindestens einer der ganz wesentlichen Teile des Neuen Testaments. Paulus entfaltet hier die Theologie der Gnade. Gott ist vorbehaltlos gnädig. Wir sind gerechtfertigt. Alles ist okay in der Beziehung mit Gott. Wir müssen da nichts mehr bringen. Ein anderes großes Thema ist Israel. Was hat das überhaupt noch für eine Bedeutung für heute? Und es werden einige große Themen noch verhandelt in diesem Brief. Und dann jetzt nach dem allem einfach noch ein paar Anweisungen, wo man sagt, naja, nachdem er sagt, es geht gar nicht um Leistung, es geht gar nicht um was bringend, jetzt noch am Schluss eine Reihe von Anweisungen, Regeln, Aufforderungen. Am Ende, nachdem von Gnade die Rede war, gerade Nichtleistung bringen bei Gott. In der Kirchengeschichte hat der Brief auch eine ganz große Bedeutung gehabt. Also er war mindestens mit der Auslöser der Reformation. Martin Luther, zwei Schlagworte gehabt, oder eigentlich drei, aber zwei davon kommen garantiert aus dem Römerbrief, aus dem, dass er den Römerbrief gelesen hat und dass er ziemlich elementar in sein Leben eingeschlagen hat. Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben. Und durch das Lesen dieses Briefs hat sich eigentlich die gesamte Kirchengeschichte damals verändert. Und jetzt wird wieder alles auf 21 Regeln reduziert. Erster Gedanke dazu. Es erinnert uns daran, dass Glaube und Leben zusammengehören. Gnade und Handeln gehören immer zusammen. Es gibt nicht sozusagen die Gnade und dann sind wir fertig und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir handeln, sondern das gehört alles zusammen. Und das ist der Vers, von dem sich eigentlich alles ableitet. Dient dem Herrn, dient in allem Christus. Das verweist auf die Einleitung zu den das verweist auf die Einleitung sozusagen zu den Anweisungen. Also als Paulus der hat noch eine ganze Liste von Anweisungen. Das ist nur ein Teil daraus, was ich vorgelesen habe. In Römer 12, Vers 1 sagt er nochmal, wie er eigentlich zu diesen Anweisungen kommt. Also es ist ein Stück davor in diesem Kapitel. Lest es vor. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott verwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das ist sozusagen die lange Form von dem, was ich eben vorgelesen habe. Dient in allem Christus. Und da werden vielleicht zwei Aspekte deutlich, wie Gnade und Handeln zusammenhängt. Der eine ist, weil Gott Erbarmen mit euch gehabt hat. Also Leben als Antwort. Unser Leben ist eine Antwort auf die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Gnade ist da und wir antworten darauf. Weil Gott gnädig ist und wir das erfahren haben, deshalb findet unser ganzes Leben und Handeln mit Jesus statt. Und der andere Gedanke, der da drin steckt, ist Leben als Umwandlung. Also es geht nicht nur darum, oder es geht darum, dass wir umgewandelt werden. Das Leben, dass wir im Leben und Handeln Jesus ähnlicher werden. Gnade ist nicht nur, wir sind gerettet, sondern Gnade heißt auch, wir haben die Chance, uns zu verändern und wir werden uns verändern. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und es geht tatsächlich um unser ganzes Leben. Also in dem Text ist ja in allem völlige Hingabe, ganzes Leben, ganzes Denken. Ich ertappe mich ja, wenn ich so mein Leben angucke, immer in so einer schönen Einteilung in so einer Einteilung in verschiedene Einheiten, die ich so im Leben habe. Also es gab bis vor kurzem bei mir noch Arbeit, Freizeit, Familie. Ah ja, und dann gibt es noch Zeit für Gott. Also jetzt sonntags 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, wenn es länger geht, trinken wir auch noch einen Kaffee, dann kann man die Zeit mit Gott bis auf 14 Uhr verlängern. Wenn es nicht zu viel Stress gibt, dann schaffe ich es vielleicht auch noch eine halbe Stunde, eine Stunde unter der Woche oder mehreren Tagen unter der Woche. Und so ist dann unser Leben schön aufgeteilt. Also zwischen dem, was wir sozusagen für Gott haben und zwischen dem, was wir irgendwie anders und für uns selbst verbringen. Man kann es auch finanziell sagen, 10% für Gott, der Rest ist dann für uns. Aber, sagt Paulus, Gottesdienst ist nicht 2 Stunden in der Woche, sondern 24x7, wie man modern sagt. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche findet anscheinend Gottesdienst statt. Und das ist laut Paulus ziemlich vernünftiger Gottesdienst, das Leben so zu sehen. 24x7 für Gott. Also in allem, was ich tue, ob ich arbeite, ob ich in der Freizeit bin, ob ich im Gottesdienst bin, egal wo ich bin, egal was ich tue. 24x7 für Gott, das ist die vernünftige Reaktion, wenn man erkannt hat, dass Gott gnädig ist. Dient in allem Christus dem Herrn, egal was wir tun, Arbeit, Freizeit, Gottesdienst. Dient Christus in allen Dingen hatte für diese Gemeinde ziemlich praktische Konsequenzen. Es war ja eine Gemeinde in der Hauptstadt des Weltreichs. Wobei man sich Rom damals ganz anders vorstellen muss als heute. Heute denken wir in Rom vielleicht an erstes im Petersdom, Vatikan und solche Dinge. War damals völlig anders. Es hatte schon mehrere hunderttausend Einwohner, also war sicher damals eine der größten Städte der Welt, wahrscheinlich vielleicht sogar die größte Stadt der Welt. Es war der Sitz des Kaisers, aber die Gemeinde damals war ein Fremdkörper. Die hat in die damalige Situation, in die damalige Gesellschaft nicht gepasst. Die römische Religion war damals eine polytheistische, also wer die griechischen Sagen gelesen hat, es war so ähnlich wie bei den Griechen, die hatten mehrere Götter, also irgendwie einen Vorstand oben unter den Göttern und dann gab es aber mehrere drunter für verschiedene Situationen und für verschiedene Lebenslage. Und der Kaiser war auch ein Gott. Das heißt, es gab damals nicht wirklich eine Trennung zwischen Religion und Staat. Also hier von dem Herrn zu reden zum Beispiel, war schon etwas mindestens anrüchig, wenn nicht sogar gefährlich. Also wenn man gesagt hat, ich habe da einen Herrn und das ist der Einzige, das war gefährlich. Insofern war tatsächlich bei denen damals, wenn man so will, Privates und Politisches nicht getrennt. Wer gesagt hat, Jesus ist mein Herr oder Christus ist mein Herr, der hat sich automatisch in eine gefährliche Situation gegenüber der Religion natürlich der damaligen Zeit gegeben, aber auch gegenüber dem Staat begeben, weil er nicht anerkannt hat, dass eigentlich der Kaiser sozusagen eine Art Gott ist oder eigentlich ein Gott ist. Also es war ein Angriff auf den Kaiser, mindestens hat es nicht gepasst. Und die Christen waren damals in einer ziemlichen Außenseiterposition einerseits. Andererseits hatten sie, obwohl sie eine deutliche Minderheit waren, auch damals auch schon als gefährlich für Glauben und Staat betrachtet. Also einige Jahre vorher gab es, bevor dieser Brief geschrieben worden ist, gab es in Rom Ärger mit den Juden. Und die mussten dann alle, das kann man in manchen Stellen in der Apostelgeschichte auch nochmal nachlesen, da gibt es Leute, die aus Rom ausgewiesen worden sind. Und damals sind die kompletten Juden aus Rom ausgewiesen worden. Und man hat natürlich auch die Juden, die Christen geworden sind, auch mit ausgewiesen. Die Römer haben sich dann so genau nicht mit der Religion beschäftigt, sondern alle Juden mussten erstmal gehen, was dazu geführt hat. Jüdische Gemeinden waren relativ geschützt, christliche Gemeinden dann nicht mehr. Das heißt, die Gemeinde hat auch im gewissen, naja, rechtlichen Vakuum, würde man sagen, gelebt. Deshalb waren die römischen Christen zu der Zeit wahrscheinlich Hausgemeinden. Also es gab nicht die zentrale Versammlungsstätte, weil die immer ein bisschen aufpassen mussten. Öffentliche Versammlungen waren für Christen mindestens schwierig, wenn nicht sogar verboten. So genau weiß man es nicht, aber sicher waren sie nicht in einer guten Position gegenüber dem Staat. Der Brief ist sehr wahrscheinlich zu Zeiten von Nero geschrieben. Da klickt es vielleicht bei manchem, Brand von Rom, und anschließend die Christen dafür verantwortlich zu machen, muss man ehrlich sagen, es ist nicht mehr alles in der römischen Geschichte so sicher, wie ich es damals in der Schule gelernt habe. Heute ist durchaus umstritten, wie das mit dem Brand von Rom war und ob Nero tatsächlich das selber angezündet hat und ob die Geschichte mit der Leier stimmt. Aber es war sicher so, dass der Kern da drin ist, dass Christen keine gute Position hatten. Also dass man sich das auch damals so vorstellen muss, dass das nicht irgendwie auch nur annähernd demokratisch war, sondern das war eine Herrschaft von Despoten, die wahrscheinlich auch einen leichten Hang gelegentlich zum Wahnsinn hatten. Also es war für alle Menschen schwierig, aber für die Christen wahrscheinlich besonders. Und es ist nicht ganz auszuschließen, dass auch Christen damals Todesstrafe gekriegt haben. Das war sowieso, waren wir da ein bisschen schneller zur Hand wie heute. Und dass Christen auch damals schon im Zirkus geendet haben bei den Löwen. Das heißt, dass die da eben bei irgendwelchen Zirkusspielen den Löwen vorgeworfen wurden und entsprechend auch zerfleischt wurden. Das ist genau das, wenn in dem Text steht, es geht um Bedrängnis und Trübsal. Die christlichen Gemeinden waren nicht frei. Das war erst 300 Jahre später, als das Römische Reich dann wirklich christlich geworden ist. Oder knappe 300 Jahre später. Zweiter Punkt. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Und wie ich schon gerade sagte, verfolgen heißt verfolgen. Also das konnte unter Umständen tödlich enden. Mit Hinrichtung oder Zirkus. Christen waren unter Beobachtung und staatlicherseits allerhöchstens geduldet. Und in der Situation sagt dann Paulus, also man stelle sich das vor, in der Situation sagt Paulus, wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Also verfolgen war jetzt nicht nur Nachbarschaftsstreit oder dass man mal Stress hatte mit dem Kollegen oder sowas. Es ist auch alles in unserer Situation, kann das alles schwierig werden. Ich weiß das schon, ich will das nicht runterreden. Oder einer kommt einem blöd oder so. Sondern das waren welche, die gekommen sind und haben dich eventuell abgeholt, haben dich ins Gefängnis gesteckt und dich eventuell umgebracht. Und sie sollen dann sagen, denen wünschen wir jetzt alles Gute und dann auch noch im Namen Gottes. Also sozusagen, segnet die auch noch, wünscht ihnen im Namen Gottes alles Gute. Das finde ich schon heftig. Also wenn ich mir schon vorstelle, dass ich Leuten wegen weit weniger Dingen ganz andere Dinge gewünscht habe, dann muss ich sagen, es besteht auch bei mir noch ein gewisser Raum für diese Verwandlung, die hier in Römer 12 angedeutet ist. Dritter Punkt, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Auch das passt ja nicht so richtig zu dem, was ich gerade geschildert habe. Seid fröhlich. Also man hätte ja sagen können, vielleicht seid vorsichtig, passt ein bisschen auf, aber seid fröhlich. Es passt irgendwie überhaupt nicht in die Situation. Dann haben wir überlegt, was Hoffnung heißt. Hoffnung heißt ja wohl, ich sehe schon, was danach kommt. Oder ich habe die Vorstellung einer besseren Zukunft. Und guck mal schon mal darauf. Das heißt ja eigentlich Hoffnung. Also ein Freund hat mir erzählt, der sich mit Viktor Frankl beschäftigt hat. Der hat mir erzählt, Viktor Frankl, das war ein KZ-Insasse. Der hat unter anderem, ist ja auch so eine ähnliche Zeit wie die Christen, dass man nicht weiß, was jetzt eigentlich in der nächsten Minute oder in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag mit einem passiert. Viktor Frankl hätte sich immer vorgestellt, der war Professor, dass er eines Tages eine Vorlesung wieder in einem warmen Hörsaal hält. Das war sozusagen die Vorstellung, die er hatte, die Hoffnung, die er hatte, und an der hat er festgehalten. Und das hat ihn anscheinend durch seine ganze KZ-Zeit getragen. Oder, um es ein bisschen mehr zu aktualisieren, ich habe Samuel Koch gesehen, das ist jetzt schon einige Zeit her, auf einer Bühne, und er ist da reingefahren mit seinem Rollstuhl, da kann er nur noch den Kopf letztlich bewegen, und hat gesagt, doch, er hat die Hoffnung, dass er gesund wird. Und das fand ich schon beachtlich, als Hoffnung zu sagen, ich kann mir das vorstellen, dass es eine bessere Zukunft für mich gibt, als die im Rollstuhl zu sitzen. Und Paulus macht anscheinend auch so etwas Ähnliches. Also erinnert sie daran zu denken, was danach sein wird. Appelliert an ihre Vorstellung von einer besseren Zukunft. Und mindestens am Ende, sagt der Paulus an mehreren Stellen, jetzt hier vielleicht nicht so deutlich, aber an mehreren Stellen in den Briefen, mindestens am Ende ist es auch gedeckt. Die bessere Zukunft wird kommen. Gottes neue Welt wird kommen. Mindestens ganz am Ende. Und Paulus sagt, erinnert euch immer wieder an diese Realität. Haltet daran fest. Auch in allem, was euch jetzt an Schlechtem, an Kritischem widerfährt. Und das hilft nicht nur zu überleben, sondern anscheinend sogar fröhlich zu überleben. Vierter Punkt. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Das finde ich interessant in dieser Situation, dass man auf die Idee kommt, jetzt über Einheit in der Gemeinde zu reden. War selbst diese Gemeinde in der Situation uneins? Gab es da Probleme? Ich weiß es nicht, steht nirgends irgendwie drin. Aber ich finde es mindestens interessant, vielleicht war es ja auch so, dass sie selbst in der Situation uneins waren. Also bei Open Doors habe ich mal gelesen, meines war in einem Heft von Open Doors in Eritrea, verfolgte Christen, die saßen in irgendeinem Blechcontainer, auch in irgendeiner Art Lager, in die sie als Christen eingewiesen worden sind. Und es war wirklich fürchterlich heiß, ja, kann man sich vorstellen, Blechcontainer. Und die saßen da als Christen und haben noch über ihre Unterschiede diskutiert. Offensichtlich ist es so, dass Christen ihre Unterschiede ziemlich lang durchziehen können, trotz allem, was sie an äußerem Druck haben. Also das scheint mindestens die Gemeinde am Anfang immer wieder begleitet zu haben, dass auch sie in Gefahr waren, dass es irgendwie Trennungen, Spaltungen gibt, Gruppenbildungen um bestimmte Personen. Wird ja auch im Neuen Testament immer wieder berichtet, dass es Gruppenbildung gab mit gewissen ethnischen Hintergründen. Und Paulus liegt da aber auf einer Linie mit Jesus, der auch in seinem letzten Gebet gesagt hat, so wichtig war es ihm, dass er in seinem letzten Gebet auch darauf hingewiesen wird, dafür gebetet hat, dass Christen in Einheit leben sollen. Man fragt sich manchmal, hat Jesus eigentlich schon vorausgesehen, was eigentlich passieren wird? Also, dass die Kirchengeschichte unter anderem auch eine Anreihung von Spaltungen sein wird. Einheit hat einen hohen Wert bei Jesus, auch bei Paulus. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns ist das ein bisschen unterbewertet. Oft ist eher das Thema, was ist eigentlich richtig oder was ist eigentlich falsch? Also kommt in dem Text nicht auch vor, dass man darüber nachdenken soll, was gut und man soll das Gute tun, das Böse lassen. Aber oft geht es darum, was ist richtig, was ist falsch. Christen, das haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon gehört, sind immer ein Teil dieser Gesellschaft oder ein Teil der Welt, wie es in diesem Text heißt. Und die aktuelle Situation schwappt in irgendeiner Weise immer wieder in unsere Gemeinde rein, weil wir eben auch Teil dieser Gesellschaft sind. Und wenn es Gräben in der Gesellschaft gibt, dann ist es auch manchmal so, dass es Gräben in der Gemeinde gibt. Die Verwerfungen in unserer Gesellschaft bleiben hier nicht vor der Tür von der Gemeinde. Und wenn ich mich so anschaue, dann bin ich, das kommt glaube ich noch dazu, auch ein guter Individualist. Also ich habe schon eine Meinung und oft finde ich die auch gut und die richtige. Ich habe schon eine Idee und weiß eigentlich, wie es geht. Und Paulus sagt auch mir, halte dich nicht selbst für klug. Das fängt damit an, einen Schritt zurückzutreten und auch mal zu sagen, naja, könnte ja sein, dass die Idee eines anderen gut ist, vielleicht sogar besser ist wie meine. Ich führe das Thema nicht weiter aus, es ist ein Thema, was mir schon am Herzen liegt. Ich habe wahrscheinlich schon mehrfach darüber gepredigt und ich werde es weiterhin tun. Ich lese einfach noch ein paar Zitate zu dem Thema vor aus dem Buch von Timothy Gaddard. Timothy Gaddard, da geht es eigentlich um Ethik. Also es geht um die Fragen, wie benimmt man sich als Christ in dieser Welt und in der Gemeinde und sonst wie. Und da schreibt er einige Dinge zum Thema Einheit, die ich schon sehr herausfordernd finde. Also zum Beispiel schreibt er an einem Punkt, wo es um gemeinsames Bibelverständnis geht. Also das setzt freilich voraus, dass jeder bereit ist, auch die Meinung anderer ernst zu nehmen. Dass jeder bereit ist, seine eigene Meinung in Frage stellen zu lassen. Und dass jeder bereit ist, sich einem breiten Konsens anzuschließen, auch wenn er oder sie die vorgeschlagene Richtung nicht für richtig hält. Oder ich muss meine Überzeugung nicht bis zum bitteren Ende durchziehen, weil längst klar ist, dass die Gemeinde keinen Konsens finden wird, der meiner Überzeugung entspricht. Manchmal heißt das, der Gemeinde grünes Licht für eine Entscheidung zu geben, die ich für falsch halte. Und den Gipfelsatz finde ich darin, dass er sagt über eine Gemeinde, in unserer Übereinstimmung finden wir Gottes Zustimmung. Es geht also nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, so wie er schreibt, zu einer Übereinstimmung zu kommen und dann stimmt anscheinend Gott auch zu. In unserer Übereinstimmung finden wir Gottes Zustimmung. Müssen wir noch prüfen, ob Timothy Gaddard recht hat, aber wenn er recht hat, ist eine ziemliche Herausforderung, finde ich. Komm zum Ende. Ich habe zwei Wünsche. Ich hatte gesagt, allem geht die Gnade voraus. Gott kommt zu uns, kommt auf uns zu. Und wir sind ja eigentlich vom Kirchenjahr gesehen immer noch in der Weihnachtszeit. Und in der Weihnachtszeit feiern wir genau das, dass Gott auf uns zukommt, dass Gott zu uns kommt. Einfach so, weil er gnädig ist, weil er zu uns kommen will, nicht weil wir so spitze wären. Ich wünsche, dass wir das neu begreifen, vielleicht zum ersten Mal begreifen und uns neu darauf einlassen. Und der zweite Wunsch ist, dass Gott uns verwandelt, dass wir Jesus ähnlicher werden und erneuert werden. Die Trainingsanweisungen dafür lese ich euch nochmal vor. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheue das Böse und häng dem Guten an. In der Bruderliebe seid einander herzlich zugetan. In Ehrerbietung kommt einer dem anderen zuvor. In eurer Tätigkeit seid nicht träge. Im Geist seid brennend, dem Herrn dient. In Hoffnung seid fröhlich, in Trübsal geduldig, im Gebet beharrlich, an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmend, die Gastfreundschaft übend. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Amen.